Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Wir, das sind wie immer Johannes und ich, Martin. Hallo Johannes, ja. Du hast es dir wieder gemütlich gemacht an der Hydrogen Bar mit mir.
Ja, hallo Martin. Ja, genau. Wir haben uns wieder hier zu zweit zusammengesetzt und wieder ein Thema mitgebracht aus der Welt des Wasserstoffs. Und jo. Dieses Mal geht's um zwei ganz große Namen in der Industrie, die alle kennt. Es geht nämlich um MAN und Scania, diese beiden Lkw-Hersteller.
Es geht um große Namen, große Motoren.
Große Motoren, genau.
Große Fahrzeuge.
Ja.
Genau. Ja, genau. Ja. Wie war sozusagen die Herleitung für dieses Thema? Ja, ihr habt es sicherlich in der Vergangenheit so ein bisschen damit verfolgt. Ich meine, wir wissen ja auch, dass unsere Hörerinnen und Hörer sehr an der Welt des Wasserstoffs interessiert sind, sonst würdet ihr auch diesen Podcast nicht hören. Ihr liest da ja auch abseits des Podcasts sicherlich viel. Und lange Jahre war es ja eigentlich so, die ganzen Marken, die ganzen Hersteller, die dem VW-Konzern angehört haben, die hatten in den letzten Jahren, was das Thema Wasserstoff angeht, eher Funkstille. Oder sogar manchmal eine ziemlich eindeutige und ablehnende Haltung diesem Thema gegenüber. Da war die Batteriemobilität eindeutig die favorisierte Lösung. Und speziell jetzt in diesem Schwerlastbereich, deshalb eben schwere Fahrzeuge, große Motoren und so weiter, wie vorhin gesagt. Ja, ich möchte nicht sagen, es gibt einen Richtungswechsel, aber zumindest ist diese Diskussion rund um den Wasserstoff jetzt wieder auf der Agenda und es gibt Ankündigungen von MAN und sogar schon etwas älter auch von Scania, wie du es erwähnt hast.
Genau. Vielleicht bleiben wir erstmal bei MAN, weil das ist ja auch interessant, dass diese Ankündigungen ja von der Technologie her komplett unterschiedlich sind. Ja. Also MAN hat sich gedacht, oh, lass uns da mal schnell was machen. Und was haben wir denn schon verfügbar? Und dann sind sie natürlich drauf gekommen, wir haben hier Verbrennungsmotoren. Und da können wir Diesel einspritzen, da können wir auch Erdgas, glaube ich, oder dieses LPG einspritzen. Warum können wir da nicht Wasserstoff einspritzen? Und so sind sie dann drauf gekommen, dass sie sagen, ja gut, lass uns einfach einen Motor umrüsten und den ein bisschen anpassen und dann sind wir wasserstofffertig.
Ja.
H2-ready quasi.
Also das klingt jetzt so einfach, aber die Umrüstung, die ist schon erheblich, würde ich sagen.
Ja. Ja, also einerseits auf jeden Fall. Also was da auch beschrieben wird, es ist nicht trivial, aber andererseits ist auch faszinierend, dass, glaube ich, wirklich 80% oder mehr als 80% der Bauteile sind wirklich identisch.
Ja.
Und das ist ja auch irgendwie schon beeindruckend, dass du sagst, ja gut, letztendlich der Motor in seiner Grundausstattung und seinem Grundaufbau und so weiter ist gleich. Man kann wirklich zum Teil genau gleiche Bauteile benutzen.
Ja.
Es ist auch so, dass der von der Einbaugröße, also nicht identisch ist, das wird nicht gesagt, aber mehr oder weniger gleich. Also das in diesen Pressemitteilungen steht nichts über die genauen Maße. Es steht nur drin, dass letztendlich passt er dann schon irgendwie rein in Bauräume, die für den Dieselmotor ausgelegt sind.
Ja, es gibt zumindest so ein Bild, wo die sozusagen die Exklusivbauteile für die Wasserstoffversion so ein bisschen gekennzeichnet sind. Und da wäre mir jetzt nicht aufgefallen, auch dass da jetzt irgendwelche Komponenten dran sind, die jetzt doppelt so groß sind als die Komponenten jetzt vom Dieselmotor. Also insofern schon jetzt von der Größe her auf jeden Fall vergleichbar. Vielleicht kurz die Randbedingungen. Die Grundlage dieses Ganzen ist ein schon durchaus etabliertes Modell eines Dieselmotors, der MAN D3876. Und wie du es vorhin schon gesagt hast, der teilt sich etwa 80% seiner Bauteile jetzt mit dem neuen Wasserstoffmodell, mit dem MAN H4576. Und man merkt auch schon, worauf das hinausläuft. Wer sich mit den MAN-Motoren auskennt, weiß ja, diese ersten zwei Zahlen von der Motorbezeichnung, die sind im Endeffekt der Bohrungsdurchmesser im Motor. Und wer sich jetzt wirklich auskennt, der hat dann auch sofort erkannt, diese Diesel-Version hat eine Bohrung von 138 mm und die Wasserstoff-Version hat eine Bohrung von 145 mm. Und weil der Hub unverändert bleibt, nämlich bei 176 mm, aha, Wir erinnern uns an die Bezeichnung von vorher. Erhöht sich dadurch der Hubraum von 15,3 Litern auf 16,8 Liter. Und damit ist dann im Endeffekt eine ähnliche Leistungsklasse zu erreichen, weil insgesamt ist natürlich die Energiedichte von Wasserstoff etwas niedriger, jetzt zumindest in diesem Druckbereich von 40 Bar, über den wir hier sprechen, als Einspritzdruck, als beim Diesel. Und deshalb der etwas größere Hubraum nötig, um sozusagen die gleichen oder zumindest sehr ähnliche Leistungsdaten hinzubekommen.
Ja, wobei ich da auch in einem Artikel gelesen habe, dass die Leistung von dem Wasserstoffmotor ähnlich ist dem D2676. Jetzt wieder der Fachexperte sagt, oh, das ist ja ein Motor mit, 126 mm Bohrungsdurchmesser und damit nur irgendwie bei 12 Litern Hubraum. Das heißt, also wenn das stimmt, dann ist es quasi irgendwie so ein größerer Motorblock, aber letztendlich die Leistung ist dann doch um einiges niedriger. Aber das weiß ich nicht, inwiefern man dem allen dann wirklich trauen kann.
Ja, ja.
Nee, und das ich weiß auch nicht, was der große Unterschied dann zwischen diesen 15,3 Litern Hubraum 16,8 und 12,2 ist. Also wie viel das wirklich am Ende ausmacht.
In jedem Falle hat die Wasserstoffversion eine Leistung von ca. 500 PS oder 368 kW. Und das ist ja letztendlich das, worum es geht. Und man merkt schon, mit so einem 500 PS Motor, da kann man einen ordentlichen Truck eben auf der einen Seite betreiben oder, und das ist die andere Anwendung, über die wir heute auch noch gerne sprechen können, wirklich dann Offroad-Fahrzeuge. Es gibt eine Zusammenarbeit mit einem Pistenraupenhersteller, wo dieser Motor oder ein ähnlicher Motor dann ebenfalls verwendet werden soll.
Genau, und ich glaube, Ziel oder der charmante Punkt von diesen Plänen ist eben, dass man da jetzt den Dieselmotor schon jetzt eingebaut hat und dann sagen kann, gut, wenn der Kunde sagt, wir wollen Wasserstoff haben, dann muss ich nur noch den Motor austauschen und im Prinzip kann die ganze Konstruktion von dem Fahrzeug gleich bleiben. Ja. Man muss halt noch irgendwo die Wasserstofftanks unterbringen, aber die kann man dann jetzt schon mit in Betracht ziehen, zumindest irgendwie Plätze für diese Wasserstoffmotoren. Und dann ist es an sich eine sehr einfache Sache, existierende Fahrzeuge auf den Wasserstoffantrieb umzurüsten. Und es ist natürlich dann ein Wasserstoffverbrennungsmotor und keine Brennstoffzelle. Was natürlich auch dann seine gewissen Nachteile hat, also man muss dann ordentliche Abgasnachbehandlung haben und so weiter, aber letztendlich erfüllt das dann auch diese Euro 7 und das ist ja eigentlich, glaube ich, im Moment die Hauptsache bei den ganzen Verbrennungsmotorenherstellern.
Was wir nicht vergessen wollen, ist ein ähnlicher Motor, aber nicht jetzt in einer Serienversion gedacht, sondern wirklich als Einzelstück, quasi als Einzelumrüstung, ist auch auf einem Versorgungsschiff im Einsatz, der HydroCat 48. Wir waren da ja vor einiger Zeit mal in Kontakt, um da etwas mehr im Einzelnen drüber zu berichten. Hat sich da leider nicht so ganz ergeben, wie wir das gedacht hatten. Aber dort ist auch ein ähnlicher Motor im Einsatz. Ist ebenfalls von M. Was diese Umrüstung angeht, das, worüber ich so ein bisschen gestolpert bin, ist dieser Wasserstoffmotor oder das Wasserstoffgemisch, das braucht eine Fremdzündung. Und das bedeutet, man braucht dann wieder eine Zündkerze. Ja. Und das ist ja aus meiner Sicht jetzt, aus meinem Verständnis raus, ich bin jetzt auch kein super Motorenexperte, muss ich sagen, aber so das, was ich jetzt, ich jetzt aus der Hüfte schießen kann hier nochmal, ist das ja schon eine relativ aufwendige Umrüstung jetzt von so einem Dieselmotor, weil wie jeder weiß, hat der keine Zündkerzen. Und wenn du da jetzt plötzlich eine Fremdzündung installierst, das ist doch jetzt nicht so ohne weiteres, dass ich sage, ja komm, ich bohr da kurz ein Loch rein, steck da so ein Ding rein, war's.
Ja, das denke ich auch. Was ich mir gedacht habe, vielleicht ist ein Grund, dass diese Motoren oder die ums da geht, ja auch für Gasbetrieb ausgelegt sind. Und wahrscheinlich bei Gas brauche ich auch wieder eine Fremdzündung. Und dass ich deswegen das schon irgendwie vorgesehen habe. Aber es stand auch drin, die Zündung, die muss auch anders aussehen. Man muss irgendwie im Brennraum zünden und nicht jetzt irgendwie am Rand vom Brennraum, was man normalerweise macht. Und daher ist es ja auch nicht irgendwie ganz in die Gmade Wiesen, würde der Bayer sagen.
Was mich auch etwas gewundert hat, das hatte ich vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, ist dieser Einspritzdruck, der da erwähnt ist, die 40 Bar. weil das ist ja eigentlich was, wo ein Dieselmotor jetzt müde lächelt drüber. Warum man da nicht sagt, man spritzt mit höherem Druck ein, weil vermutlich wird es ja hier auch so sein, beziehungsweise nicht vermutlich, sondern ganz sicher, man wird einen höheren Speicherdruck haben, auf jeden Fall. Ich glaube, Johannes, jetzt habe ich es gerade nicht ganz in petto, aber ich glaube, es ist ja auch die Rede davon tatsächlich, dass mit 700 Bar gespeichert wird
an Bord. Ja, das habe ich auch gelesen.
Genau. Und wäre interessant mal zu erfahren oder rauszufinden, warum man dann sozusagen auf einen Einspritzdruck von 40 Bar reduziert und nicht zack, man spritzt zum Beispiel dann mit 300 Bar ein. Weil selbst 300 Bar sind ja wahrscheinlich was den Dieselmotor jetzt nicht wahnsinnig stresst, könnte ich mir denken. Aber vielleicht hat es dann Hardware-Gründe eben auch, dass es einfach vielleicht Komponenten nicht gibt für diese Druckstufe. Jetzt die Injektoren vor allem. So könnte ich es mir vorstellen vielleicht, dass es halt einfach da keine passenden Hochdruckinjektoren gibt.
Ja gut, da müsste man mal wirklich mit irgendeinem einem Insider reden. Ja. Aber ja, weil es gibt ja weiterhin diese Turbocharger, die sind auf jeden Fall drin, aber die sind halt wahrscheinlich, gehen da für die Luft zum Einblasen das und Luftzeit, da den Druck, da den Druck zu erhöhen. Aber insofern ist man, zumindest was ich mir gedacht habe, auf der Luftseite ist man bestimmt in viel höheren Drucklagen unterwegs. Mhm. Und dass da, warum man dann mit dem Wasserstoff da auf den 40 Bar bleiben muss, das ist wirklich was, das ist schwer zu sagen, ohne
Wäre Wissen interessant, zu haben. Das rauszufinden. Ja. Wäre interessant. Auf jeden Fall soll mit diesem Motor, so wie du es erwähnt hast, jetzt schon ziemlich kurzfristig eine Kleinflotte von circa 200 Fahrzeugen auf die Beine gestellt werden, nämlich sogar schon im Jahr 2025. Die sollen dann an Kunden ausgeliefert werden in Deutschland, in den Niederlanden, Norwegen, Island sowie ausgewählten außereuropäischen Ländern. Und dieses Fahrzeug soll dann den schönen Namen tragen MANHTGX, dass man möglichst viele Buchstaben vom Alphabet. Nein, Quatsch. Und das geht also wirklich schnell. Eben im Jahr 2025 soll es da losgehen. Die gespeicherte Wasserstoffmenge an Bord soll 56 Kilogramm betragen. Und jetzt habe ich es auch wieder gefunden. Genau, hier steht eben, es gibt einen Speicherdruck von 700 Bar, was quasi jetzt ja nicht ungewöhnlich ist, aber insofern etwas ungewöhnlich, weil speziell in der Schwerlastanwendung in vielen Fällen ja noch die 350 Bar zum Einsatz kommen. Die 700 Bar sind dann ja etwas quasi an die Technik von Nikola angelehnt aus USA. Und trotzdem soll da in weniger als 15 Minuten betankt werden. Respekt und Hut ab. Da ist also auch die Tankstellenindustrie wieder gefordert, hier entsprechend nachzulegen.
Ja. Genau. Gut, aber Sie müssen ja wahrscheinlich auf die 700 Bar gehen, um Ihre Ziele zu erreichen mit dem, dass Sie einerseits sagen, Sie wollen dann nicht wirklich mehr Bauraum brauchen. Mhm. Sie sagen auch, ein Use Case ist wirklich sind Lastwagen, die Bauraum beschränkt sind, weil und wo man eben nicht den Platz hat, um Batterien unterzubringen, dann ist natürlich blöd, wenn man sagt, ja gut, den Platz für Batterien habt ihr nicht, aber findet mal jetzt Platz für große Wasserstofftanks.
Ja.
Dann ist man eigentlich per Definition gezwungen, da auf die 700 Bar zu gehen. Und dann war noch ein zweiter Punkt, der mir jetzt aber wieder entfallen ist.
Ja, sehr gut, sehr gut.
So soll es sein. So genau, die Reichweite, das war vielleicht auch was, was Sie ja gesagt haben, Sie wollen, glaube ich, mindestens 600, 700 Kilometer Reichweite haben.
Ja.
Und dann kann ich auch nicht wirklich dann auf die Hälfte vom Wasserstoffgewicht gehen oder so.
Ja, aber da merkt man trotzdem wieder, es ist, sagt sich immer so leicht, dass quasi Wasserstoff ist die Alternative, die dann die hohe Reichweite liefert, die Betankung geht schnell und so weiter. Aber dass das auf Neudeutsch gesagt trotzdem ein ganz schöner Struggle ist, das hinzubekommen, ist dann die andere Seite der Medaille, weil ja die Reichweite von 600 Kilometern, ja, das ist jetzt schon schön, das ist jetzt schon gut auf jeden Fall. Aber würde ich jetzt mal schätzen, Johannes, ich meine, du bist da mehr auf dem Laufenden, jetzt nichts, was mit einer Batterie jetzt unmöglich zu erreichen wäre, würde ich jetzt mal denken. Eine Reichweite von 600 Kilometern im Truck, das kriegst du wahrscheinlich schon hin.
Ja, wobei, was ich da auch verstanden habe, da geht's wirklich auf diese 600 Kilometer auch bei schweren Beladungen. Und das wird halt mit Batterien natürlich dann Schwieriger. Also ich glaube, die typische Reichweite für diese Batterielastwagen liegt bei irgendwie um die 400 Kilometer oder ein bisschen mehr. Zum Teil natürlich auch dann 500, aber da wird dann auch oft irgendwie gesagt, man hat dann so diese durchschnittlichen Beladungen, wo es eher um das Volumen geht als ums Gewicht. Das sind jetzt nicht irgendwie diese Schwerlastgüter, wo dann irgendwie ein Lastwagen voller Sand irgendwie durch die Gegend karst oder sowas.
Sondern ein Laufwagen voller Luftballons. Ein Laufwagen voller
Genau, das
Luftballons.
Styropor oder sowas. Oder
Ein
halt
Styropor.
letztendlich diese ganzen Speditionen, die sind dann irgendwie nur halb voll, diese Lastwagen, weil da irgendwelche großen Teile drin sind, die halt zwar viel Volumen brauchen, aber wo halt auch viel Luft drin ist. Und da ist natürlich dann in Ordnung. Aber wenn du dann wirklich bei schweren Sachen bist, da stand auch was mit Holztransporten und sowas, wo du dann längere Strecken mit hohem Gewicht überbrücken musst, dann wird's schwierig. Also eine Geschichte am Rande. Mir hat mal vor kurzem ein Baumeister erzählt von irgendeinem Kollegen, der so einen Elektrolastwagen hat. Da hat er dann irgendwie gemeint, wenn er das Ja, das, wenn er das Betonrohr draufpackt, das er irgendwie verbuddeln muss, dann sinkt die Reichweite irgendwie auf 120 Kilometern. Und wenn er dann noch den Anhänger dran tut und den Bagger draufstellt, um das Rohr
Verbraucht er nicht mehr los,
einzubuddeln, ja doch, dann hat er irgendwie 70 Kilometer.
Okay.
Das heißt, die Baustelle darf halt maximal 35 Kilometer weg sein. Das sind natürlich schon so Sachen, da merkst du, wie das Zusatzgewicht, wie das halt Verbrauch
Ja,
verursacht.
was das für eine Rolle spielt, ja.
Genau,
Ja,
und das ist
genau.
natürlich wirklich was,
Ja.
ja, wo vielleicht dann bei dem Wasserstoff, wo du dann ein bisschen besser unterwegs bist mit dem Verbrennungsmotor.
Aber das Zweite ist dann halt auch die Betankung. Und daraus ergibt sich dann halt auch diese Notwendigkeit oder dieser Zwang dazu, wirklich da in 15 Minuten zu betanken. Weil das ist dann auch wieder so eine Sache, wenn du sagst, ja gut, du hast die 600 Kilometer Reichweite, aber du musst halt vielleicht ähnlich wie beim Batteriefahrzeug halt stundenlang an der Tankstelle stehen, ist halt dieser Vorteil auch wieder dahin.
Ja, gut, du könntest
Also,
natürlich sagen, dann machst du es irgendwie auf eine halbe Stunde, weil so lang, oder ich weiß nicht gar nicht, wie, nein, die Pause ist, glaube ich, eine Stunde. Also dann eine Stunde. Das kriegst du dann bestimmt hin. Aber ja.
ja, genau. Und da muss man ja auch wieder sagen, auf der PKW-Seite heißt es ja auch immer, die Betankung dauert 3 Minuten. Aber jeder, der ein Wasserstofffahrzeug fährt, der weiß, die Betankung dauert nicht 3 Minuten. Und so wird es ja hier mit den 15 Minuten wahrscheinlich auch sein. Da stehen halt hier, die Betankung ist in 15 Minuten möglich. Und wahrscheinlich am zweiten Tag, wenn der Fahrer von der Truck an die Tankstelle fährt, dann weiß er schon, so, jetzt kaufe ich mir erstmal ein schönes Schnitzel und einen Kaffee dazu. Weiß da wahrscheinlich dann, ohne da jetzt polemisch sein zu wollen, aber da bleibt es dann wahrscheinlich halt auch nicht bei den 15 Minuten, sondern geht dann auch gern mal Richtung das Doppelte.
Genau. Jetzt, wir haben uns ja noch das zweite Thema vorgenommen mit Scania.
Ja,
Das
Scania,
sollten wir auf
Scania,
jeden Fall
ja.
nicht verpassen.
Nein, 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 nein. Schon eine etwas ältere Meldung, ich habe es gesagt, schon von Ende 2022, also hat jetzt wirklich schon den ein oder anderen Monat auf dem Buckel, aber passt halt ganz gut dazu, weil es eben auch zum VW-Konzern gehört und weil ich möchte da jetzt, wie gesagt, nicht von irgendeiner Wende sprechen in der Geisteshaltung oder sowas, aber ja, da auch jetzt durchaus Bestrebungen gibt mit unseren Freunden in der Schweiz, über die wir ja schon oft gesprochen haben. Entsprechend da LKWs zu liefern in den Jahren 24 und 25.
Also eigentlich jetzt.
Genau. Und dann ist es halt wieder so, wie du es vorhin gesagt hast, diese Anwendung da in der Schweiz, die ist halt einfach, wenn ich das mal so formulieren darf, die ist halt einfach geil. Und die ist halt dann auch die Gmade Wiesen jetzt da in dem Fall. So muss man es wahrscheinlich sagen.
Ja, also da geht es um verschiedenste LKW oder Firmen, die LKWs brauchen. Emmy ist da zum Beispiel drin, das ist ein Milchproduktehersteller. Migros, diese Supermarktkette, dann eine Tiefbaufirma und noch eine Transportfirma, also wirklich querbeet quasi. Und die wollen alle Wasserstoff-LKW einsetzen. Und der große Unterschied ist vielleicht, dass Scania eben diesen Wasserstoff-LKW nicht mit Verbrennungsmotor baut, sondern da wirklich auf die Brennstoffzelle geht.
Genau, und das entspricht dann im Endeffekt ja dem, was wir auch bei den Hyundai-Trucks schon ein bisschen so haben, über die wir ja im Podcast auch schon diverse Male berichtet haben und die ja in der Schweiz eben im Einsatz sind. Man bleibt also diesem System so ein bisschen treu. Man wird dann wahrscheinlich, obwohl ich hier in dieser Meldung, ich weiß nicht, ob du da was gefunden hast, Johannes, über den Speicherdruck da jetzt nichts Konkretes gelesen habe, aber man wird da sehr, sehr sicher eben auf die 350 Bar gehen, um auch dieses Tankstellennetz in der Schweiz entsprechend da nutzen zu können, war es ja auf die 350 Bar für die Hyundai-LKWs ausgelegt. Und man hat sozusagen eine, ja, Nachahmung ist jetzt ein schlechtes Wort, sondern ja, ein ähnliches Konzept wie die Hyundai-LKWs, die in einem ähnlichen Einsatzprofil eben dann in der Schweiz unterwegs sind.
Ja, genau. Die Frage ist natürlich, wann werden die wirklich ausgeliefert, diese LKWs? Das noch ist da nichts bekannt.
Ja.
Ich denke, das wird halt dann bekannt gegeben, wenn die wirklich
Wenn es so
übergeben
ist.
werden. Dann wird da große Pressemeldungen kommen. Aber
Ja.
das sollte jetzt irgendwann im
Ja.
Laufe der nächsten Zeit wirklich
Ja.
eintreten.
Ja, genau.
Aber
Vielleicht noch mal ganz
interessant
kurz.
ist halt wirklich dieser Punkt, dass einerseits gibt es natürlich in dem VW-Konzern diese Aussage, Batterie und das ist unser Fokus.
Ja.
Und trotzdem, ja, sprießen da in den Nischen die
Ja.
Entwicklungen in dem Wasserstoffbereich.
Ja,
Und da
genau.
sieht man halt schon, dass es eben nicht alles schwarz und weiß ist.
Ja, so wird es ja auch formuliert. Es wird ja nach wie vor so schön schwammig formuliert. Ja, natürlich, die Batterie ist weiterhin hier der Fokus, selbstverständlich. Aber für einige Anwendungen, für einige Szenarien ist halt die Wasserstofftechnologie eine sinnvolle Ergänzung, wie es dann immer so schön heißt. Man möchte da natürlich jetzt auch nicht komplett sagen, das braucht es ja auch gar nicht, aber man möchte da natürlich jetzt auch nicht sagen, ja, wir haben es uns jetzt anders überlegt, machen wir jetzt doch. Wird es natürlich so, ja, wir haben schon immer recht gehabt quasi, aber ja, gut, wir gucken mal, ob man auch noch ein bisschen was anderes machen kann. So wie das logischerweise natürlich formuliert wird, das ist ja ganz klar. Genau. Vielleicht nochmal schnell zur Erinnerung, vielleicht für alle, die unsere Folgen zu den Hyundai Trucks und zur Schweiz nicht gehört haben sollten, was ich jetzt kaum glaube, Johannes, das kann man sich kaum vorstellen. Warum diese Anwendung in der Schweiz so attraktiv ist, die ist aus dem Grund attraktiv und wirtschaftlich interessant, weil sich die Gebühren, die Trucks für die Nutzung der Autobahnen zahlen müssen, nicht, wie es bei uns ist, auf die Zahl der Achsen bezieht, sondern auf die Emissionen. Und wenn man da also lokal emissionsfrei unterwegs ist, geht also nicht darum, wo der Wasserstoff herkommt, lustigerweise, ob das grauer Wasserstoff oder blauer Wasserstoff oder grüner Wasserstoff oder sonst was ist, sondern es geht um die lokalen Emissionen, also was kommt aus dem Auspuff raus. Und wenn man dort eben auf Null ist, wie es bei diesen Wasserstofftrucks eben der Fall ist, dann, ja, bedeutet es auch, die Autobahngebühr ist Null. Und das ist dann plötzlich ein sehr attraktiver Anwendungsfall, weil damit diese Anwendungen von Wasserstofffahrzeugen plötzlich wirtschaftlich interessant oder sogar wirtschaftlich interessanter ist als die vergleichbare Anwendung mit Diesel.
Ja, und ja, das wäre eigentlich wirklich an der Zeit, denke ich mir gerade, da nochmal ein Update mal zu machen, zu der Situation in der Schweiz, wie es da inzwischen läuft. Weil wir hatten ja ein paar Episoden schon, wie du ja gemeint hast.
Aber auch
Da
schon
gab es
teilweise
ja,
lang her, ja.
genau, die waren schon lange her und da gab es dann auch diese Pressemeldungen, wo dann Hyundai sich im Prinzip die Lastwagen plötzlich woanders hingeschickt hat. Und ja, da müssen wir mal schauen, dass wir nochmal ein
Ja,
Update machen.
nee, das stimmt, das sollte man wirklich machen, das sollte man ein Update machen. Könnte man auch ein Update zum Tankstellennetz wieder geben. Es gibt diverse Tankstellen, die
So
wieder in Betrieb
viel
gegangen sind. Und
gibt's da, über
ja,
das wir
das.
reden könnten.
Genau. Aber nicht mehr heute, Johannes. Nicht mehr
Ja,
heute.
genau. Es ist schon spät, zumindest bei
Ja.
uns. Und ja, gibt es sonst noch was zu Scania? Also der Hauptpunkt ist halt wirklich ja, dass es dann doch einiges an Entwicklung gibt und halt nicht nur Entwicklung wo wir machen mal so einen Prototypen, den wir auf irgendeine Messe stellen, sondern wirklich, wir bauen hier ein paar Lastwagen und geben sie Kunden und die benutzen die im täglichen Einsatz.
Und das sowohl auf der Scania-Seite, eben in der Schweiz, wie auch auf der MAN-Seite, dann eben in den ausgewählten europäischen und außereuropäischen Ländern.
Genau.
Muss ich noch herausfinden, wie man sein Land da sozusagen da jetzt bewerben kann.
Ja,
Aber
wahrscheinlich geht es danach, wo Wasserstofftankstellen sind.
ja. vermutlich, ja.
Genau. Wie immer. Wie
ja,
immer.
Genau. Also wie gesagt, wir werden euch irgendwann in der nächsten Zeit, wenn wir da ein bisschen uns auf den aktuellen Stand gebracht haben, mal wieder mit einem Update versorgen zu dem Projekt in der Schweiz, zu den Trucks in der Schweiz und natürlich auch zu den anderen Herstellern und zu anderen interessanten Projekten rund ums Thema Wasserstoff. Aber für heute, Johannes, wie du schon gesagt hast, wir nehmen das hier am späten Sonntagabend auf. Wir müssen ins Bett, wir müssen alle morgen wieder.
Genau. Und damit danken wir euch aber trotzdem fürs Zuhören oder gerade deshalb vielleicht auch. Und ja, freuen uns dann auf jeden Fall auf die nächste Woche und auf eine neue Episode, wo wir uns alle wiedersehen und wieder hören.
In der Zwischenzeit nutzt doch unser Kontaktformular auf der Webseite www.hydrogenbar.de, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, wenn ihr uns eure Meinungen zu dieser Folge und zu allen vergangenen Episoden mitteilen möchtet. Ihr könnt das genauso tun, wenn ihr unsere E-Mail-Adresse nutzt, kontakt@hydrogenbar.de. Also es gibt verschiedene Wege, hier zu uns zu kommen, mit uns in Kontakt zu treten, eure Meinungen mitzuteilen, vielleicht wenn ihr nähere Infos zu den Herstellern MAN oder Scania habt oder noch nähere Infos haben möchtet. Ansonsten, wie immer, der Verweis noch zuletzt auf unsere Shownotes, wenn ihr euch die entsprechenden Meldungen, Presseveröffentlichungen, Bilder und so weiter zu dieser Folge heute anschauen möchtet, wenn ihr da mehr ins Detail gehen möchtet, euch noch weiter hier was durchlesen möchtet, dann scrollt in euren Podcast-Player nach unten oder in welche Richtung man auch immer da scrollen muss, um zu den Shownotes zu kommen. Schaut euch die an, klickt die an und da findet ihr alle Infos, die wir in diesem Zusammenhang für interessant erachtet haben. Ja, natürlich wieder jetzt keine Garantie auf Vollständigkeit und so weiter, aber alles, was wir spannend fanden und interessant fanden, ist da versammelt.
Genau. Und ja, damit wünsche ich euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.